Der Weltraum ist in den Augen der meisten von uns ein mystischer Raum, weit weg und voller Geheimnisse. Er ist Stoff für Science-Fiction-Filme, die jeder von uns gesehen hat, und Sehnsuchtsort der Menschheit, die ihn gern bevölkern würde. Das ist leider nur die halbe Wahrheit, denn ganz irdisch betrachtet ist das Weltall längst auch ein Ort internationalen Wettrüstens geworden. Donald Trump, der alte und bald neue US-Präsident, hat den Weltraum schon 2019 als Schlachtfeld der Zukunft bezeichnet. Und ohne die Satelliten von Elon Musk wäre die Ukraine nie in der Lage gewesen, sich zu verteidigen. Rund 80 Nationen tummeln sich im Orbit mit eigenen Satelliten, und längst sind es nicht nur die großen Raumfahrtnationen wie die USA, Russland oder China, die den Weltraum für ihre Interessen nutzen. Und auch mit Eskalation drohen, wie Russland zum Beispiel, das schon zu Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine erklärte, man könnte auch Satelliten mit Raketen bekämpfen. Wie realistisch das ist und wer im Weltraum mit welchen Absichten agiert, all das beschäftigt uns jetzt in diesem SWP-Podcast. Bedrohung aus dem All, wird der Weltraum zum globalen Schlachtfeld? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit Juliana Süß, Expertin für Weltraumpolitik und Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik im Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND genannt. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Jetzt sprechen wir viel über hybride Angriffe gerade, aber selten sprechen wir in diesem Zusammenhang auch vom Weltraum. Ist das ein Fehler?
Ja, auf jeden Fall. Denn einige dieser Dienste, die da gestört werden, werden tatsächlich aus dem Weltraum gestützt. Zum Beispiel GPS, das Navigationssystem, was ja bereits seit 2014 im Osten der Ukraine gestört wird und inzwischen eben auch größerflächig so gesprochen. Das heißt, zum Beispiel musste letztes Jahr auch ein Flughafen für die zivile Luftfahrt schließen, weil eben das GPS-Signal konstant gestört wurde. Und auch zum Beispiel der Cyberangriff auf die Internetkonstellation Viasat hat eben auch zivile Teile gestört, zum Beispiel auch die Fernwartung deutscher Windräder.
Wir haben das alles gar nicht so auf dem Schirm, weil, wie ich schon sagte, der Weltraum ja weit weg ist. Und ich glaube, vielen von uns fehlt so ein Grundverständnis. Was meinen wir eigentlich mit Weltraum?
Genau, das Ganze klingt ziemlich abstrakt. Man stellt sich die Erde vor und danach ist nichts, der Weltraum. Aber tatsächlich, wenn wir uns über Weltraumsicherheit und Weltraumpolitik unterhalten, dann reden wir zumeist von den Erdumlaufbahnen. Und das kann man sich tatsächlich so ein bisschen wie ein Zwiebelsystem vorstellen, in dem wir haben natürlich die Erde in der Mitte und dann diese Erdumlaufbahnen drumherum. Und ich sag mal, die Haupterdumlaufbahnen sind da zum Beispiel die untere Erdumlaufbahn, das ist da, wo der Weltraum losgeht, bei circa 100 Kilometer, dann hoch bis 2000 Kilometer. Dann haben wir die mittlere Erdumlaufbahn von 2000 Kilometer auf 36.000 Kilometer. Und dann fängt die geostationäre Erdumlaufbahn an, bei 36.000 Kilometer. Und das kann man sich tatsächlich vorstellen wie eine Art Perlenkette, die um den Äquator geht. Und die Satelliten auf dieser Erdumlaufbahn bewegen sich fast genauso schnell wie die Erde, also die Rotation der Erde. Das heißt, diese Satelliten scheinen tatsächlich stationär zu sein. Und je nach Satellit oder je nach dem Zweck des Satelliten befinden sich eben auch verschiedene Satelliten in all diesen Erdumlaufbahnen.
Wir sind ja gewohnt, auf der Erde immer von großen Mächten, großen Global Player irgendwie zu sprechen. Gibt es das auch im Weltraum? Gibt es Weltraummächte?
Absolut. Ich mache immer den sehr schlechten Witz, dass der Weltraum kein politisches Vakuum ist. Denn tatsächlich können wir die Ambitionen, die Strategien, die Pläne jedes Staaten, die werden einfach in den Weltraum projiziert. Das heißt natürlich auch zum Beispiel, die USA sind eine sehr große Weltraummacht. Natürlich eben auch in dem Sinne, dass sie schon sehr lange sozusagen sich mit dem Weltraum befassen, da viel investiert wird. Ähnlich sieht es da zum Beispiel bei Russland aus. Da gibt es auch noch viele, sag ich mal, alte Technologien, die es bereits, die ihren Ursprung zumindest im Kalten Krieg finden, obwohl man dazu sagen muss, dass sich Russland als Weltraummacht tatsächlich auf dem absteigenden Ast befindet. Die Systeme sind veraltet, durch Korruption sind auch die Budgets extrem betroffen zum Beispiel.
Das ist erstaunlich, weil der Sputnik-Schock zumindest bei uns Älteren ist uns ja noch geläufig. Da waren die Russen, haben sie ja die Nase vorn gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann man tatsächlich oder wird auch oft im Kontext von Russland gesagt, sozusagen die erste Weltraummacht, aber eventuell auch mit einem Fragezeichen dahinter, die erste Weltraummacht, die auch wieder sozusagen austritt, in dem Sinne von, dass auf jeden Fall die Bedeutung einer russischen Weltraummacht tatsächlich abgenommen hat. Wer da aber Russland überholt hat tatsächlich, ist China. China hat extrem viel in den Weltraum investiert in den letzten 30 Jahren, hat extrem viele Innovationen gezeigt, ist extrem weit, was die Systeme betrifft, eben auch, sag mal, von der Menge der Konstellationen her. Und dann sehen wir aber auch andere wachsende Weltraummächte, zum Beispiel Indien ganz vorne, Japan, aber eben auch Europa. Und natürlich auch, und ich glaube, das ist tatsächlich was, was auch generell in der Presse viel diskutiert wird und auch gerade in Ihrer Anmoderation wurde es ja angesprochen, Elon Musk, sozusagen als Synonym aller kommerziellen Akteure. Da gibt es natürlich ganz viele, die jetzt auch immer mehr in den Weltraum eingetreten sind und dort aktiv sind.
Wenn wir jetzt nochmal Ihr Zwiebelsystem nehmen, wo sortieren wir da die Weltraummächte ein? Wo sind die da überall unterwegs? Vielleicht ist das nochmal ganz hilfreich zu verstehen.
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich hatte ja vorhin schon kurz angerissen, dass es je nach Zweck des Satelliten findet der Satellit sozusagen seinen Platz in den Erdumlaufbahnen. Tatsächlich kann man sagen, dass die untere Erdumlaufbahn, also 100 bis 2000 Kilometer ungefähr, momentan die beliebteste Erdumlaufbahn ist. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich günstiger ist, pauschal gesagt, in die untere Erdumlaufbahn einzutreten, weil es natürlich ein kürzerer Weg ist. Dann geht es aber auch darum, dass da oft sehr kleine Satelliten unterwegs sind. Man unterschätzt tatsächlich, wie klein manche Nanosatelliten zum Beispiel sind. Manchmal tatsächlich nur so 10 mal 10 Zentimeter.
Also nicht mal so groß wie ein Fußball.
Ja, genau. Also schon sehr, sehr klein. Und es ist einfach je nach Nutzen des Satelliten. Zum Beispiel bei der unteren Erdumlaufbahn sehen wir eine verkürzte Zeit, wie das Signal vom Satelliten runter auf die Erde projiziert wird. Aber eben auch, wenn man sich vorstellt, natürlich Satellitenaufnahmen, da ist die Resolution natürlich viel höher. Aber dann brauchen wir natürlich auch viel mehr Satelliten, um tatsächlich die Erde abzudecken. Und da sind wir dann auch schon wieder bei Starlink, also der Internetkonstellation von SpaceX.
Elon Musk, genau.
Genau, von Elon Musk. Und da befinden sich tatsächlich über 6000 Satelliten im All zur Zeit unserer Aufnahme. Das heißt, die haben tatsächlich eine globale Abdeckung inzwischen oder soweit, wie es zumindest geht, im Sinne von natürlich einige Lizenzen stehen noch aus, andere Länder möchten auch nicht, dass Starlink bei ihnen sozusagen verfügbar ist. Aber die Satelliten sind eben auch relativ klein, deswegen brauchen wir einige Satelliten mehr, salopp gesagt, um tatsächlich auch die Erde abzudecken.
Wo würden Sie da Europa und gerade Deutschland einsortieren? Wo sind wir da unterwegs?
Ich glaube, Europa wird da auch oft unterschätzt, wie viel wir da machen. Also natürlich, wenn wir auf die zivile Raumfahrt sehen, dann natürlich ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, ist da ganz vorne mit dabei. Natürlich auch als Partner auf der ISS, der Internationalen Raumfahrtstation. Wenn wir auf die militärischen Kapazitäten blicken, dann hat Deutschland natürlich auch einige davon selbst, im Sinne der Kommunikation zum Beispiel oder eben auch im Sinne der nachrichtendienstlichen Aufklärung. Aber eben auch Deutschland agiert immer als Teil einer Partnerschaft. Und da sehen wir auch in der Europäischen Union zum Beispiel einige Satellitenkonstellationen, die dort bereits aufgebaut sind. Zum Beispiel Copernicus, das ist eine Satellitenbilder sozusagen Konstellation. Das andere ist Galileo, ein Satellitennavigationssystem. Und natürlich auch die NATO. Die NATO hat bereits vor einigen Jahren schon eine Strategie veröffentlicht, in der sie gesagt hat, dass keine eigenen Satellitensysteme sozusagen aufgebaut werden, sondern dass man sich auf die Systeme der Mitgliedstaaten verlassen wird.
Sie haben ganz treffend gesagt, am Anfang der Weltraum ist kein politisches Vakuum. Und natürlich wird er auch entscheidend sein, wenn wir über den Krieg im 21. Jahrhundert nachdenken. Aber noch unterschätzen wir ihn, oder?
Ja, ich glaube schon. Und das liegt daran, dass es bisher immer funktioniert hat. Denn wir verlassen uns bereits seit 30 Jahren auf den Weltraum, zum Beispiel im Sinne der Navigation. GPS wurde das erste Mal in den 1990er Jahren benutzt im Krieg. Aber auch Timing-Signale zum Beispiel, die eben auch in sozusagen Waffensysteme mit eingebaut sind. Das ist das eine. Zum anderen aber auch Kommunikation, was sehr essentiell ist natürlich in der Kriegsführung. Wenn es darum geht, tatsächlich Signale über den Horizont zu erhalten, also wenn es um Schiffe geht, wenn es um Flugzeuge geht, vieles davon ist satellitengestützt. Zum anderen aber eben auch die nachrichtendienstliche Aufklärung. Und das sind zum einen natürlich Satellitenbilder, wie wir sie eben auch kennen, aber zum Beispiel auch Radaraufnahmen.
Also nun haben wir in unserem Titel gesagt, der Weltraum als Schlachtfeld. Ich weiß, es ist ein bisschen reißerisch, aber trotzdem will ich noch mal darauf zu sprechen kommen. Gibt es denn sowas wie auch Angriffe auf Satelliten?
Ja, das gibt es tatsächlich. Denn genauso nützlich wie der Weltraum ist, dementsprechend wird er natürlich auch zu einer Zielscheibe im Weltraum. Das eine sind zum Beispiel hybride Angriffe, die wir bereits gesehen haben. Natürlich Signalstörungen, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen. Also das Stören von GPS-Signalen zum Beispiel. Cyberangriffe auf Internetkonstellationen zum Beispiel. Das sind bereits Sachen, die wir relativ oft auch sehen. Es gibt aber eben auch andere Waffensysteme, andere Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um Satelliten zu stören und eben auch zu zerstören. Also die kinetischen Angriffe haben wir bisher nur als Tests gesehen. Die haben wir noch nicht sozusagen in einem Kriegsszenario gesehen. Aber zum Beispiel gibt es Raketen, die von der Erde aus gestartet werden und eben dann sozusagen einen Satelliten im Weltraum treffen. Wir wissen bereits, dass China, Russland, Indien und auch die USA diese Kapazität haben. Es gibt aber auch zum Beispiel koorbitale Waffen. Und zwar sind das Satelliten, die bereits im All platziert sind, um dann andere Satelliten zu stören. Auch das haben wir bereits nur als Tests gesehen und nicht in der
Also sogenannte Killer-Satelliten. Es ist ja nicht weit, mal anzunehmen, okay, der Satellit macht nicht nur etwas Gutes, sondern ist vielleicht nur da platziert, um dann andere Satelliten zu zerstören. Ist das im Bereich des Möglichen, Denkbaren?
Das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Es gab bereits einige koorbitale Waffentests. Es gibt aber auch immer wieder die Sorge, denn wir können sehr schlecht feststellen, ob jetzt ein Satellit tatsächlich als Waffensystem benutzt wird. Zum Beispiel gibt es da Satelliten mit, ganz salopp gesagt, Roboterarmen, die dann sozusagen andere Satelliten greifen können. Das ist zum einen wichtig, zum Beispiel für die Reparatur eines Satelliten, falls sie mal vorgenommen werden muss. Zum anderen natürlich ist da die Sorge, wenn der Satellit einen anderen Satelliten greifen kann, kann er auch einen anderen Satelliten greifen und sozusagen angreifen in diesem Sinne. Oder zum Beispiel auch ein Satellit, der extrem manövrierbar ist und eben auch den Brennstoff zur Verfügung hat, könnte eben auch einen anderen Satelliten rammen. Also das sind jetzt erstmal nur die theoretischen Möglichkeiten, die es da gibt. Natürlich sind da andere Faktoren, die da auch dahinter stehen, im Sinne von der Manövrierfähigkeit des potenziellen Angriffsziels zum Beispiel. Aber das sind bereits Sachen, über die wir uns Sorgen machen und die natürlich auch zu der Diskussion führen, was macht überhaupt eine Weltraumwaffe aus?
Denn ich wollte gerade fragen, gibt es eine Definition davon, was eine Waffe im Weltraum ist?
Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Und es ist extrem schwierig, das tatsächlich festzusetzen. Woher kann ich sehen, dass es eine Waffe ist? Denn wir vergessen oft auch, mit welchen Geschwindigkeiten sich diese Partikel im Weltraum tatsächlich bewegen. Weswegen wir eben auch so besorgt sind, was Weltraummüll anbetrifft. Oder alte Satelliten, die sozusagen nicht mehr manövrierfähig sind, mit denen man nicht mehr kommunizieren kann, die da potenziell zur Waffe werden könnten. Denn zum Beispiel nur ein Plastikteil von einem Durchmesser von einem Zentimeter kann auch die Einschlagskraft einer Handgranate haben in den Erdumlaufbahnen. Von daher kann es schnell eben zu solchen Unfällen kommen.
Also wenn wir keine Definition davon haben, was eine Waffe im Weltraum wirklich ist, haben wir denn überhaupt Regeln? Also für potenzielle Angriffe oder gibt es sowas wie Rüstungskontrolle?
Also es gibt schon Regeln im Weltraum. Jetzt zu sagen, der Weltraum ist ein komplett regelfreier Raum, ist sozusagen zu kurz gegriffen. Aber wenn es tatsächlich darum geht, die Platzierung von Waffen im Weltraum, sehen wir tatsächlich sehr wenig Regeln. Wir haben da zum einen den Weltraumvertrag von 1967. Der besagt aber nur, dass keine Massenvernichtungswaffen im All platziert werden. Sprich Atomwaffen zum Beispiel. Aber man redet gar nicht von konventionellen Waffen. Also es geht gar nicht darum, welche anderen Antisatellitenwaffen oder Maßnahmen da platziert werden könnten. Und da sehen wir tatsächlich auch sehr wenig Fortschritt. Natürlich wird das Ganze auch bei den Vereinten Nationen diskutiert, aber es wird eben auch schon sehr lange diskutiert. Und man kann sich auch vorstellen, dass die momentanen geopolitischen Dynamiken nicht dabei verhelfen, dass wir da tatsächlich uns alle einigen. Auf der einen Seite haben wir da den Vorschlag von Russland und China, der bereits 2008 das erste Mal hervorkam. Und da geht es darum, keine Waffen im All platzieren. Punkt. Eigentlich sehr simpel, aber natürlich folgt dann wieder die Frage, was ist denn aber eine Weltraumwaffe? Und woher weiß ich, dass der Satellit, der gerade hochgeschickt wurde, auf einer Rakete eben nicht als Waffe eingesetzt werden kann?
Also lässt man das alles laufen jetzt in der Hoffnung, dass nichts passiert?
Momentan haben wir eben nicht diese Verifizierungsmaßnahmen, die wir zum Beispiel in anderen Feldern hätten, um tatsächlich festzustellen, ob es sich um eine Waffe handelt oder nicht. Deswegen auch zum Beispiel der vorhin erwähnte Satellit mit Roboterarm. China hatte bereits einige von diesen Satelliten im All platziert und hat sie eben auch benutzt, um eigene Satelliten sozusagen aus ihren Erdumlaufbahnen zu entfernen. Und das hat eben sehr viel Unruhe gesorgt, weil natürlich dann die Sorge war, was passiert mit unseren Satelliten und könnten die davon auch betroffen werden. Und deswegen kam jetzt auch 2020 der Vorschlag, der zuerst von Großbritannien aufgeführt wurde, der gesagt hat, wir sollten nicht sozusagen uns darum streiten, was eine Weltraumwaffe ist oder nicht, sondern wir sollten darüber reden, wie wir uns verantwortungsvoll verhalten im Weltraum. Und da geht es eben auch darum, wie nah kann ich anderen Satelliten kommen, zum Beispiel im Sinne von natürlich, kann es da zu einem kinetischen Angriff kommen, aber eben auch meine Signale könnten abgehört werden im Weltraum. Oder eben auch, ich habe da einen neuen militärischen Satellit und ich möchte nicht, dass der fotografiert wird zum Beispiel.
Wie positioniert sich Deutschland? Haben wir eine Vorstellung davon, was wir wollen im Weltall? Ich bin sicher, wir haben sie. Aber ist sie ausreichend?
Ja, auf jeden Fall, denn der Weltraum wird natürlich auch immer wichtiger, militärisch, aber eben auch wirtschaftlich. Und diese Möglichkeiten wollen wir uns natürlich offen halten, wie viele andere Nationen auch. Also da gibt es zwei Positionen auf jeden Fall. Und zum einen ist es, dass Deutschland sich tatsächlich positioniert hat im Sinne von, wir wollen weiter über verantwortungsvolle Verhalten im Weltraum reden, was die Vereinten Nationen betrifft. Zum anderen aber auch hat Deutschland ein Moratorium unterzeichnet, was die USA 2022 das erste Mal aufgebracht haben. Und zwar ging es darum, dass wir keine kinetischen AZ-Waffen testen werden. Das hat Deutschland natürlich auch noch nicht getan, aber mit diesem Moratorium haben wir uns eben auch damit verpflichtet, dass wir diese nicht testen werden.
Nun sollte es eine Weltraumstrategie geben. Das hat die Ampelkoalition sich vorgenommen. Wir wissen, sie ist zerbrochen. Wird es sie in der nächsten Legislaturperiode geben?
Genau, es wurden ja schon einige Strategien veröffentlicht. Zum einen die nationale Sicherheitsstrategie, in der Weltraum einige Male vorkam. Das hat mich sehr gefreut. Dann aber auch eben die Weltraumstrategie, aber da ging es eben nicht speziell um Verteidigung und Sicherheit. Das heißt, wir warten jetzt noch auf die Weltraumsicherheitsstrategie, die uns jetzt in den nächsten paar Monaten versprochen wurde. Natürlich durch die momentanen politischen Dynamiken ist jetzt die Frage, wie schnell sie jetzt tatsächlich veröffentlicht werden wird, aber wir bleiben weiter hoffnungsvoll.
Das wird auf jeden Fall dann Thema für einen nächsten Podcast. Juliana Süß, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Und das war der Podcast zum Thema Bedrohung aus dem All. Wird der Weltraum zum globalen Schlachtfeld? Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Und alles, was Sie wissen müssen zu diesem Thema, das finden Sie natürlich wie immer in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Und natürlich können Sie ihn auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.